Ich bin ein bisschen höflich, gell? Ich habe mir auch gedacht, vielleicht sollte ich mir ein Beispiel nehmen am christlich-bürgerlichen Wortschatz von Ronald Pofalla. Da ist er heute, ich sage, hey, was wollten ihr schon wieder da? Kann eure Hackfressen nicht mehr sehen? Nein, nein, das Thema ist vom Tisch. Pofalla hat sich entschuldigt. In der Bild-Zeitung ist erledigt. Dabei fiel ganz unter den Tisch, was der eigentliche Skandal war, was der Kanzleramtsminister Pofalla zum Grundgesetz gesagt hat. Ach, hör mir doch mit der Scheiße auf. Hat man da eigentlich irgendwas von seiner Chefin dazu gehört? Nee, ne? Die macht wieder das, was sie am besten kann, sich totstellen. Ja, raten einem ja auch immer Jäger im Wald, wenn man dort einem Bären begegnet, hinlegen und sich totstellen. Scheinbar laufen viele Bären im Kanzleramt in Berlin rum.
Komfort Nummer 296, Guttenbock. Hallo und herzlich willkommen zum 296. Komfort, den ich am heutigen kalten, jetzt gerade nieseligen, aber immer noch nicht stürmischen Freitag, dem 16. Dezember 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:29.
Jawohl. Und das Intro kommt aus der 45. Neues aus der Anstaltssendung. Der Pofalla. Aber ja, der Titel nebenbei erklärt sich in Teil, lasst mich lügen, 1. Genau. Den ich heute mal ein bisschen woanders aufnehmen musste, weil die U-Bahn mich nicht dahin gefahren hat, wo ich hin wollte. Deswegen bin ich auch so früh schon wieder fertig. Wundert mich gerade ein bisschen. Aber was ihr hier auf die Ohren kriegt, ist ansonsten wieder die übliche Dreiteilung. Nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen zum Space und auch der Mafia. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann... Teil 1. Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe Meldungen zum Atom, einige Terrormeldungen, viele Terrormeldungen, ein paar Bankenmeldungen, Neues zur Zensur inklusive dem Guttenbock. 4 Grad, Passing Cloudsige, boah, chillige Greetings, die 4 Grad, Comfort Level 0, Windchillen 2, der Wind macht 20 bis 28 oder so km/h aus dem Southeast oder irgendwas völlig anderes. Und dass das hier jetzt gerade so anders klingt als normalerweise Teil 1, liegt einfach nur daran, dass die blöde U-Bahn sich geweigert hat, mich da abzusetzen, wo ich hin wollte. Und ich deswegen eine Location reaktivieren musste, die ich eigentlich nicht mehr benutzen wollte. Aber hey, so, frisch aus dem Krankenhaus, naja, okay, frisch stimmt nicht, hätte ich dann da mal ein paar Atommeldungen, als wir da die JAP-Export-Meldung hätten vom Freitag. Ungeachtet des Atomunfalls von Fukushima will Japan nämlich weiterhin Nukleartechnologie exportieren. Das Parlament in Tokio billigte Kooperationsvereinbarungen mit Jordanien, Russland, Südkorea und Vietnam. Mit den Ländern hatte sich Japan schon vor dem Unglück im März auf eine Zusammenarbeit bei der zivilen Atomtechnologie verständigt. Nach dem Unfall in Fukushima waren die Parlamentsberatungen zwischenzeitlich ausgesetzt worden. Auch mit anderen Ländern hat Japan bilaterale Atomabkommen geschlossen. Oder anders ausgedrückt, die haben immer noch nicht gemerkt, dass die Technologie gefährlich ist. Aber hey, die japanische Regierung kam gerade als Schwonneilmeldung vorbeigeschwappt, hat jetzt auch verkündet, Fukushima sei sicher. Ja, nee, ist klar. Dann gibt's Fuku-Bürger. Bürger der japanischen Katastrophenprovinz Fukushima sind in den ersten 4 Monaten nach dem Atomunfall einer Strahlenbelastung von bis zu geschätzten 37 Millisievert ausgesetzt gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Provinzregierung. Die in normalen Zeiten geltende Höchstgrenze liegt bei einem Millisievert pro Jahr. Oder anders ausgedrückt, nachdem die DPA-Meldungen ja gerne immer in Vielfachen reden, das 37-fache der normalen Belastung. Niemand sei mehr als 100 Millisievert ausgesetzt gewesen, einer Dosis, die hohe gesundheitliche Risiken berge, so die Behörden. 100 Millisievert ist aber ja auch das, was Beschäftigte in AKWs normalerweise aushalten dürfen. Ja, von daher, ja, es ist niemand so belastet worden wie ein Beschäftigter eines AKWs. Ja, soweit ich weiß, sind da auch nicht Unmengen an Beschäftigten von AKWs in der Gegend gewesen. Aber dann gibt's das Japhaus. weil nämlich mal wieder ein AKW abgeschaltet werden musste. Laut einem Bericht der japanischen Rundfunkgesellschaft NHK ist gestern einer der drei Reaktoren am Standort Mihama abgeschaltet worden, habe ich aus Telepolis geklaut. Als Grund wird ein leckendes Ventil im Druckbehälter angegeben, aus dem radioaktiv verseuchtes Wasser austritt. Das Problem sei bereits seit Anfang November aufgetreten. Mit dem Abschalten des Reaktors durch den Betreiber Kansai Electric sind nun 46 von 54 Reaktoren, also 85% der japanischen Reaktoren, vom Netz genommen. Aber es bestand natürlich keine Gefahr für niemanden. Vor allen Dingen ist mir das nicht irgendwo als Nachrichtenmeldung begegnet. Also ich meine, hallo, jetzt muss ich meine Nachrichten schon aus Telepolis zusammenklauben. So weit ist es jetzt schon gekommen. Ja, blub. Dann gibt's ein Leck. Weil nach Angaben der Regierung entwich radioaktives Wasser aus dem Kühlsystem, es sei aber aufgefangen worden und nicht in die Umwelt gelangt. Der Betreiber des Kraftwerks in der Stadt Genkai sprach von Problemen an einer Pumpe. Jetzt weiß ich nicht, ist es dasselbe oder ist es noch ein Kraftwerk, was da gerade leckt? Ja, also ich meine, so langsam werden die Horrormeldungen aus Japan mir dann doch gerade schon wieder zu viel dafür, dass eigentlich gar kein Erdbeben da war, was die jetzt alle noch verursacht hätte haben können. 35. Und der Betreiber sprach von Problemen an einer Pumpe, hat aber nichts von einem Leck erwähnt. Ist von Samstag. Dann gibt es eine Gorlefa. Bericht, Salzstock-Gorleben liegt in gefährlicher... die D-Radio-Wissen-Wissensnachricht zur Überschrift endet da. Diese Studie dürfte Wasser auf die Mühlen von Atomkraftgegnern sein. Der ehemalige Endlagerexperte des Bundesamtes für Strahlenschutz Ulrich Klemann hat eigenen Angaben zufolge festgestellt, dass der Salzstock-Gorleben in einer geologisch gefährlichen Zone liegt. Seinem Bericht zufolge befinden sich in dem Gebiet Erdschichten, die Gas führen könnten. Soweit ich weiß, ist allerdings auch schon Gas in Gorleben gefunden worden, von daher nicht wirklich überraschend. Und Klemann wertete für seine Untersuchung vier Berichte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe aus. Das Institut ist zuständig für die Bewertung Gorlebens als mögliches Atommüllendlager. Klemann wirft der Behörde vor, sie habe die Nachteile des Standorts weitgehend ausgeblendet. Kritische Ergebnisse seien nie veröffentlicht worden. Und das wirft dann die Frage auf, was zum Fick da eigentlich abgegangen ist. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gibt's den Gorle-Stopp, weil nämlich der McAllister einen Weg für eine bundesweite Suche ebnen will, indem er 2013 bzw. Ende 2013, also 2014, die Untersuchung in Gorleben beendet sehen will. Eine vorläufige Sicherheitsanalyse für den Salzstock Gorleben sollte abgeschlossen und die Erkundung 2013 gestoppt werden. Er wies darauf hin, dass Bundesumweltminister Norbert Röntgen bis 2012 einen Gesetzentwurf für ein Endlagersuchgesetz vorlegen wolle, dass die Erkundung geeigneter Lagerstätten auch in anderen Bundesländern möglich mache. Und da ist mir dann auch schon die Follow-up-Meldung begegnet, dass es da wohl zustimmende Bewegungen aus Regierungskreisen, also Bundesregierungskreisen gegeben hätte. Oder anders ausgedrückt, ja, Gorleben wird jetzt nicht ergebnisoffen ausgebaut, wo man dann hinterher sagen kann, ja, aber wir haben doch da schon ein schönes Endlager. Es wäre doch töricht, wenn wir diese ganzen Milliarden in das Endlager schon gesteckt hätten und es dann nicht nutzen würden. Sondern jetzt wollen sie dann... wie gesagt, Ende 2013 dann wohl tatsächlich mal ein kurzes Päuschen machen. Habe ich mir hier gestern reingeklebt. So, Neues vom Terror. Dann gibt's das NPD-Neuboot. Die Innenminister von Bund und Ländern befürworten grundsätzlich ein neues NPD-Verbotsverfahren. Ein Beschluss gab's auf der Innenministerkonferenz in Wiesbaden allerdings nicht, da die unionsgeführten Länder derzeit noch die Gefahr eines Scheiterns für zu groß halten. Sich aber gleichzeitig weigern, die Finanzierung der NPD abzustellen, weil wir müssen doch wissen, was in der Partei los ist, was dann zu dem spannenden Nebeneffekt führt, dass man auf der einen Seite zwar die Partei verbieten will, auf der anderen Seite ihnen aber die Finanzen nicht wegnehmen will. Und solange man sie weiter finanziert, wird das mit dem Verbot schlichtweg nichts. Ja, oder anders ausgerückt, die Unionsinnenvollidioten sitzen sich selbst im Weg. Aber hey, da haben sie eine gewisse Übung drin, von daher ja. Der Vorsitzende der Konferenz, der hessische Ressortchef Rhein, sagte, man sei sich darüber einig gewesen, dass die NPD danach strebe, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Das tut die Union übrigens auch, wenn ich mir mal so angucke, was die so an Gesetzen macht. Ja, aber hey, das tun noch ganz andere. Deswegen halte man den Verbot der Partei für notwendig. Zuvor müssten allerdings die rechtlichen Voraussetzungen geprüft werden. Bla, Fasel. Dann hat der Friedrich noch verkündet, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe solle jetzt Kriterien für ein erfolgreiches Verbotsverfahren zusammenstellen. Naja, billiges Kriterium, man reicht es beim Bundesverfassungsgericht ein und das Bundesverfassungsgericht urteilt positiv. Also verbietet die Partei. Das war jetzt einfach, da brauche ich keine Kommission für. Oder was soll das werden, wenn es fertig ist? Aber hey. Ja, von daher ist auch vom letzten Freitag. Dann gibt's Italbum. In einem Inkassobüro in Rom ist ein mit Sprengstoff präpariertes Päckchen explodiert, wie die italienische Polizei mitteilte, wurde dabei ein Mensch verletzt. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt. Am Mittwoch war der Chef der Deutschen Bank Ackermann in Frankfurt am Main einem ähnlichen Anschlag entgangen. Zu der Tat hatte sich eine italienische Anarchistengruppe bekannt. Ja, oder anders ausgedrückt, es gibt da Bomben. Briefbomben oder was weiß ich, Bomben. Aber ja. Dann ist von der Bundesanwaltschaft ein mutmaßliches PKK-Führungsmitglied am Freitag festgenommen worden. Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, soll der 41-jährige türkische Staatsbürger Gebietsleiter der PKK für Sachsen, Untersachsen-Anhalt sowie Teile von Brandenburg und Thüringen gewesen sein. Der Mann stehe im Verdacht, vor allem Geld für die PKK beschafft sowie Veranstaltungen und Demonstrationen organisiert zu haben. Er sei gestern in Hanau festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft. Was mir jetzt nicht ganz klar ist, gilt die PKK in Deutschland offiziell als terroristische Vereinigung, dass bereits die Mitgliedschaft eine schlimme Sache ist? Oder gilt die PKK erstmal als relativ harmlos und solange dem nicht nachgewiesen werden kann, dass er irgendwie selber was Böses getan hat, ist es einfach nur ein, er hat Demonstrationen veranstaltet. Ja, das ist, soweit ich weiß, in Deutschland noch legal. Die Betonung liegt auf noch. Beziehungsweise lasst es mich umformulieren derzeit. Vorerst, und ich betone vorerst. Aber ja. So, dann ist ein neuer Schnüffelstandard rausgekommen, habe ich aus dem Heise-Ticker geklaut. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich am Freitag in Wiesbaden auf die Einrichtung eines Kompetenzzentrums zur Bekämpfung der Internetkriminalität verständigt. Es soll beim Bundeskriminellen Amt, BKA, angesiedelt werden, heißt es in einer Mitteilung. Als eine der ersten Aufgaben haben die Innenvollidioten dem Zentrum ins Stammbuch geschrieben, eine Leistungsbeschreibung für eine Software zur Quellentelekommunikationsüberwachung auszuarbeiten. Die Technik muss sich an den funktionalen, sicherheitstechnischen und datenschutzrechtlichen Anforderungen orientieren, halten die Minister in ihrem Beschluss fest. Mir fehlt da so ein bisschen, da gibt es ein Urteil vom BFFG. An das müsst ihr euch nicht halten? Ja, weil, also ganz blöd, höherrichterlich gibt es nicht. Wenn ihr euch nicht ans BFFG-Urteil haltet und so Dinge drin habt, wie ihr könnt Zeug nachladen, ihr könnt Tastaturanschläge überwachen, ihr könnt alles überwachen, ihr könnt Dateien auf den Rechner schieben und Dateien vom Rechner runterholen, dann ist das keine Quellentelekommunikationsüberwachung, sondern eine Online-Durchsuchung. Mal ganz davon abgesehen, dass ihr das Ding ein bisschen arg häufig in vergangener Zeit eingesetzt habt, was bekannt ist. Aber hey, ja, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Auch am Samstag gab es den Dauerkontakt. Der frühere NPD-Funktionär Wohlleben soll bis vor kurzem engen Kontakt zu der Zwickauer Terrorzelle gehabt haben. Ja, und diverse Verfassungsgeheimdienste sollen übrigens auch engen Kontakt zur Zwickauer Terrorzelle gehabt haben. Ich finde, die sollten wir auch verbieten. Berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und beruft sich auf Sicherheitskreise. Wohlleben sitzt seit Ende November in Haft und wird von der Bundesanwaltschaft verdächtigt, die Terrorgruppe unterstützt zu haben. Wie die Zeitung weiterschreibt, sind die Ermittlungen gegen ihn schwierig, weil er die Dateien auf seinen Computern aufwendig verschlüsselt haben soll. PGP reicht völlig aus. Das ist nicht besonders aufwendig, aber wenn er die Schlüssel nicht rausrückt, wozu er übrigens nicht verpflichtet ist, dann viel Spaß beim Versuch, irgendetwas herauszubekommen. Was da natürlich bei rumkommen wird, ist, dass dann irgendwelche Innenvollidioten wieder danach brüllen, dass man doch mehr Online-Überwachung benötigen würde. Weil wir müssen doch die Dateien vor der Verschlüsselung abfangen. Dummerweise ist ja zum Zeitpunkt, als die Dateien relativ unverschlüsselt gewesen sein könnten, der Mann noch nicht im Verdacht gewesen, irgendwas Böses getan zu haben. Von daher, eine Online-Wanze würde nichts helfen. Aber hey, diese Forderung wird kommen. Also ich meine, das riecht heftig nach, guck mal da, dies, wenn wir da nicht schnüffeln dürfen, dann und so weiter. Ja, also blob. Dann auch von Samstag gab es dann Neuschuldigte, weil sie haben sich dann nämlich noch eine Frau und einen Mann aus Sachsen aus dem Arsch gezogen, die beschuldigt würden, das Zwickauer Neonazi-Trio mit Wohnungen unterstützt zu haben. Und auch da haben sie natürlich nicht erst die Leute festgenommen, Haus durchsucht und was weiß ich nicht, sondern erst verkündet, ja, wir haben da übrigens Verdächtige, die wir nicht namentlich benennen, wo wir aber im Wesentlichen so viele Hinweise fallen lassen, dass die selber wissen können, dass sie gemeint sind und jetzt noch schnell alles, was irgendwie kompromittierend sein könnte, beiseite schaffen können. Na, das ist ein Muster, das fällt mir immer öfter auf bei dieser ganzen Geschichte. Na, aber hey, eine Sprecherin der Behörde erklärte, es werde inzwischen gegen rund ein Dutzend Personen ermittelt. Ja, das ist ein interessantes Muster, was sie da zeigen. So von wegen, ja, wir beschuldigen den und den, nennen ihn jetzt nicht beim Namen, aber er weiß, dass er gemeint ist. Und wir werden morgen eine Hausdurchsuchung bei dem machen. Wir hoffen, dass er vorher nichts beiseite räumt. Zwinker, Zwinker, Zwinker. Also ich meine, hallo? So, dann gab es auch eine Festnahme, nämlich die Bundesanwaltschaft hat in Sachsen einen weiteren Verdächtigen festnehmen lassen. Warum nur einen? Warum nicht zwei? Wenn ihr zwei neue Verdächtige habt, warum nehmt ihr nur einen von denen fest? Ja, also ich meine, zumindest mit vorläufigen Festnahmen sind sie doch sonst nicht so. Die nehmen doch jeden fest. Die nehmen doch sogar Leute fest, denen sie noch nicht mal mehr genug nachweisen können, um sie in U-Haft zu halten. Also, ach, richtig. Das sind dann böse Islamisten. Ja, ne, klar. Der beschuldigte 36-Jährige soll die Ziele der NSU und die rechtsextremistische Einstellung seiner Mitglieder geteilt haben. Er wird dringend verdächtigt, der Terrorzelle zwei Wohnungen in Zwickau als dauerhafte Unterkunft überlassen zu haben. Und er hätte die Zwickauer Zelle unterstützt, ein Leben unter falscher Identität führen zu können. Nachdem ja inzwischen auch schon längst bekannt ist, dass bei denen Ausweise oder Pässe gefunden wurden, die von offiziellen Stellen auf falsche Namen ausgestellt wurden, was üblicherweise sonst nur bei Geheimdiensten passiert. Wann werden denn die offiziellen Vertreter da mal festgenommen? Oder die Geheimdienste? Oder und? Na, also ich meine, das riecht doch alles komisch, ich weiß auch nicht. Dann gibt es 130 V-Leute. Übrigens in der NPD sind nach Medieninformationen mehr als 130 sogenannte Vertrauensleute des Verfassungsschutzes aktiv. Mehr als 10 von ihnen berichteten nach wie vor aus den Führungsgremien der Partei, berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Und der Verweis auf V-Leute in der Parteispitze wurde 2003 ein Verbotsantrag des Bundesverfassungsgerichts abgewiesen. 2010 hatte die NPD insgesamt 6.600 registrierte Mitglieder. Oder anders ausgedrückt, da sind jetzt nicht ganz 10%, aber schon eine nicht unwesentliche Anzahl von Mitgliedern werden von Verfassungsgeheimdiensten finanziert. Was dann allerspätestens die Frage aufwirft, warum man da überhaupt noch ein Verbot braucht. Also ich meine, das ist ja mein Reden seit Monaten. Wenn ihr die Partei verbieten wollt, verbietet sie nicht, sondern bezahlt einfach die Leute nicht. Zack, schon löst die Partei sich in Wohlgefallen auf, weil die nämlich kein Geld mehr hat. Und weil die oft genug Scheiße baut, dass sie Geld von außen braucht. Aber hey. Übrigens Motorflugzeug. Hört man nur nicht besonders deutlich. Ich höre es, aber ja. So, dann gibt es nochmal 12 Dächtige. Es seien etwa 12 Personen näher im Blick, sagt ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Allerdings seien nicht gegen alle offizielle Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Der 36-jährige Matthias D. war gestern in Johanngeorgenstadt in Sachsen festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof erließ heute Haftbefehl. Heute wie Montag. Sie haben den festgenommen und sie haben sogar genug gehabt, um einen Haftbefehl, einen vorläufigen, zu bekommen. Ihn also in U-Haft halten zu dürfen. Ja? Also ich meine, es sind ja auch schon mal Islamisten festgenommen worden, gegen die nicht genügend vorlag. Das war ja die Geschichte Anfang Oktober, wo dann die Polizei offiziell verkündete, ja, aber wir stehen denen auf den Füßen, damit die nichts Böses tun. Da habe ich mich auch entsprechend aufgeregt, deswegen weiß ich's. So, am Dienstag gab es dann das Buseboot. Niedersachsens Justizminister Bernd Busemann wirft Innenministern zu wenig Engagement im Kampf um ein Verbot der NPD vor. Die Innenminister der Länder unter diesem Bundes hätten in den letzten 8 Jahren zu wenig geliefert, sagte der CDU-Politiker. Ja, und wenn sie sich irgendwelche, Anführungszeichen, Beweise, Anführungszeichen, aus dem Arsch ziehen, damit sie genug für den Herrn Busepeng liefern, dann wird ihnen allerdings das BFFG auf die Füße treten und sagen, Moment, das da habt ihr euch alles selber ausgedacht, beziehungsweise wir können nicht unterscheiden, was ihr euch selber ausgedacht habt und was die Partei ohne Finanzierung gemacht hätte. Von daher, vergesst es. Ne? Also, ja, und Busemann ist der Meinung, die hätten also viel mehr gegen die böse NPD sammeln müssen. Ja, ich meine, hallo, was soll das werden, wenn es fertig ist? Mal ganz davon abgesehen, nur nochmal für den Hinterkopf. Die NPD verbieten sorgt nicht dafür, dass die Überzeugungen von denen sich in Wohlgefallen auflösen. Ich glaube nicht, dass die Nazis sich dann plötzlich mit Türken und mit anderen, in Anführungszeichen, Ausländern verbrüdern. Glaube ich einfach nicht. Hilf, hier ist irgendwo auch noch eine Säge. Oder irgendwas, was zumindest doof klingt. Aber ja. Am Mittwoch habe ich mir dann Lüttich reingeklebt, weil in Lüttich, was wohl irgendwie in Belgien liegt, gab es eine Explosion in der Innenstadt und da sind dann auch einige Todesopfer zu verzeichnen gewesen. Oder wie Fefe formulierte, jetzt haben sie eine Regierung, jetzt ziehen sie sich gerade einen Terroranschlag aus dem Arsch. Ja, es ist schon eine komische Koinzidenz. Kaum haben sie eine Regierung, passieren böse Dinge. Bevor sie eine Regierung hatten, sind keine bösen Dinge passiert. Kann natürlich alles Zufall sein. Ne? Correlation does not und so weiter. Ja, Correlation, Causation. Aber hey, die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar. Das Attentat habe sich mitten am Tag im Zentrum von Lüttich ereignet. Polizei und Feuerwehr sperrten den Tatort weiträumig ab. Naja, und danach sind dann auch noch irgendwie ein Kind und noch irgendwer gestorben. Also inzwischen haben wir da mindestens 12 Todesopfer. Nicht schön. Und so, da gibt es übrigens 560 Hinweise, hat der Generalbundesanwalt Range Range verkündet. Der äußerte sich in Karlsruhe zuversichtlich, dass die Taten der Zwickauer Zelle mit den Mitteln des Rechtsstaats aufgeklärt werden könnten. Weil da irgendwo auch zwischendurch Gerüchte rumgestanden hätten, von wegen, sie hätten keine Chance, das wirklich alles aufzuklären. Ja, ich meine, sie haben da jahrzehntelang Geheimdienste, die ständig überwacht haben wollen, was die Pfeifen gemacht haben, und kein Schwein will mitgekriegt haben, dass sie Leute umbringen. Also ich meine, das riecht ohnehin schon so ein bisschen eigenartig. Und jetzt plötzlich haben sie ganz viele Beweise und wissen ganz genau, was die wann gemacht haben. Was dann allerspätestens die Frage aufwirft, seit wann wisst ihr, was die Leute gemacht haben? Und warum zum Fick habt ihr eure fetten Hintern nicht vorher in die Höhe bewegt? Aber hey, das ist eine Frage, die sich ohnehin aufdrängt. So. Dann gibt's Islam-Shit. Die Bundesanwaltschaft hat vor der Gefahr islamistischen Terrors gewarnt. Deutschland sei nicht nur Rückzugsraum für Terroristen, sondern ein Zielgebiet für geplante Anschläge, sagte Generalbundesanwalt Harald Range in Karlsruhe. Deutschland habe im vergangenen Jahr die gesamte Palette islamistischer Terrorbestrebungen erlebt, sagte der stellvertretende Generalbundesanwalt Rainer Griesbaum. Der islamistische Terrorismus zeige Merkmale der Globalisierung. Das ist der Punkt, wo mir dann mein Unterkiefer auf den Boden geknallt ist und ich als erstes mal mir die Frage gestellt habe, warum zum Fick eigentlich der Herr Generalbundesanwalt nicht zur Kenntnis nimmt, dass in den vergangenen 10 Jahren Menschen umgebracht wurden von den, die angeblichen Döner von den Nazis. Wie viele Menschen haben denn Islamisten umgebracht in der gleichen Zeit? Nach meinem naiven Verständnis, Vorsicht kann gefährliches Halbwissen enthalten. Ich wüsste nicht von auch nur einem einzigen Todesfall. Na? Also so von wegen die bösen Islamisten. Hey, wir haben da Morde, die von Nazis begangen wurden. Wo auch irgendwie niemand mehr ernsthafte Zweifel dran hat, dass sie das waren. Naja, verurteilt werden können die nicht, weil die schon komisch sich selbst umgebracht haben sollen. Na? Und dann kommt da der Generalbundesanwalt, faselt was von den bösen Islamisten und ich pack mich an den Kopf. Na, was sollen die Scheiße? Ganz davon abgesehen, was soll der Lärm hier? Na? Also wie viele Döner haben denn Islamisten in den letzten, sind wir mal großzügig, 30 Jahren ermordet? Die Anzahl dürfte sehr übersichtlich ausfallen. Da könnte man auch eine vollständige Namensliste veröffentlichen. Na, und nur nochmal von Hinterkopf irgendwie die Tagesspiegel hatte ja da die Liste 147 Todesfälle, die mehr oder weniger direkt sich auf rechtsextreme Vollidioten zurückführen ließen. Was ja dann doch schon eine ganz klitzewinzige Winzigkeit mehr ist, als da gibt es Leute, die hätten vor, irgendwann vielleicht mal Bomben bauen zu wollen und dann vielleicht mal irgendwas irgendwo in die Luft jagen zu wollen. Weil das ist so irgendwie das höchste der Gefühle, was ich mitgekriegt habe, was Islamisten bisher vorgeworfen wurde. Die hätten Bomben bauen wollen. Und irgendetwas in die Luft jagen wollen. Na, verglichen mit, da sind Leute umgebracht worden und niemand hat was mitgekriegt. Und die Verfassungsgeheimdienste hatten da Leute, die saßen daneben. Schon komisch, Mr. Range. Ja, genug aufgeregt. Banken, da gibt's eine Klemmwarnung. Warnung vor einer Kreditklemme von höchster Stelle. Der Präsident der Europäischen Bankenaufsicht befürchtet nach dem jüngsten Stresstest, dass die Banken weniger Kredite vergeben und so die Wirtschaft abwürgen. Sie könnten zu risikoscheu werden, sagte Andrea Enria dem Spiegel. Das könne zu einer schweren Kreditklemme führen. Die Europäische Bankenaufsicht, EBA, hatte einen Kapitalbedarf von fast 115 Milliarden Euro für die europäischen Banken ermittelt. EBA-Chef Enria will verhindern, dass die Banken den zusätzlichen Kapitalpuffer schaffen, indem sie ihr Geschäft herunterfahren. Die Metabotschaft, die mich da gerade anspringt aus dem Text, ist: Liebe Staaten, pumpt noch mehr Geld in die Banken, sie brauchen es so dringend. Wozu mir dann einfällt: Hell no. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gibt's das Commerzmenti. Das Bundesfinanzministerium hat am Abend Meldungen über angebliche Gespräche mit der Commerzbank über Staatshilfen dementiert. Als Teilhaber der Commerzbank stehe die Bundesregierung in regelmäßigem Kontakt. Dieser gehe jedoch nicht über einen Informationsaustausch hinaus, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Er verwies zudem auf Äußerungen von Commerzbank-Finanzvorstand Erik Strutz. Dieser hatte nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des europäischen Bankenstresstests gesagt, Doppelpunkt Anführungszeichen, wir haben weiterhin nicht vor, zusätzliche öffentliche Mittel in Anspruch zu nehmen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ist von Montagabend. So, dann gibt's auch noch Commerzspar, 2 Tage später. Im Kampf gegen ihre milliardenschwere Kapitallücke sparte die Commerzbank, wo sie kann. Zahlreiche Weihnachtsfeiern von Abteilungen fallen in diesem Jahr aus, wie Bankenkreise der Finanznachrichtenagentur dpa AFX bestätigten. So müssen etwa die Investmentbanker auf die traditionelle Sause verzichten. Wie? Keine Huren. Mensch, die tun mir richtig leid. Müssen sie sparen. Also, mein Mitleid hält sich da doch irgendwie leicht in Grenzen, ich weiß auch nicht. Die sie auch auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 nicht ausfallen ließen. Weihnachtsfeiern passten nicht in das derzeitige Umfeld, heißt es nun. Offiziell kommentierte die Bank das nicht. Das ist jetzt aber überraschend, dass sie das nicht offiziell kommentieren. Nein, wirklich? Also mal davon abgesehen, was müssen das für Weihnachtsfeiern sein, dass man da tatsächlich irgendwas einsparen kann? Also ich meine, bei meinem Arbeitgeber ist es so, dass die Weihnachtsfeier aus der Abteilungskasse finanziert wird, die dadurch zustande kommt, dass wir Angestellten da Geld hintun. Und wenn da irgendwie der Arbeitgeber käme und uns verbieten würde, eine Weihnachtsfeier zu machen, dann würden wir den auslachen. Ja gut, weiß ich nicht, ob wir den auslachen würden, aber ne, also ich meine, okay, die Weihnachtsfeier, der konnte ich eh nicht beiwohnen, weil ich den Tag im Krankenhaus verbracht habe. War das nicht sogar der OP-Tag? Ja, aber hey. So, Neues von der Zensur. Da gibt's die Usur. Ja, also in USA haben die ja schon jetzt seit einer geraumen Weile die unangenehme Eigenschaft, dass sie irgendwie regelmäßig irgendwelche Domains festhalten, beschlagnahmen, den Leuten wegnehmen, weil die angebliche Raubmordkopierterroristen wären. So zum Beispiel hier eine Seite, wo haben wir sie denn? Ich glaube, da jetzt 1. Steht natürlich da unten, genau. Und die wurde vor bummelig einem Jahr von den US-Behörden weggenommen, ohne dass es irgendwie auch nur den Hauch eines Gerichtsverfahrens oder ähnliches gegeben hätte. Die war einfach weg. Und das, was dann da auf der Seite stand, war ja, diese Seite wurde beschlagnahmt wegen Raubmordkopierterrorismus. Und vor einem bummeligen Jahr, inzwischen ist sie dann wieder zurückgegeben worden, auch ohne irgendwelche Verfahren, plus angebliche Beschlüsse von irgendwelchen Gerichten sind geheim. Also es gäbe angeblich Beschlüsse von irgendwelchen Gerichten, haben irgendwelche US-Vertreter da auch gemurmelt, aber die seien geheim und alles, was da irgendwie passiert wäre, da dürfe keiner drüber was wissen. Selbst der Beschuldigte nicht. Das Ganze riecht irgendwie heftig, so ähnlich wie die ganzen lustigen Terrorverfahren, wo die Beschuldigten ja auch nicht wissen dürfen, was ihnen vorgeworfen wird, sondern halt verurteilt werden wegen, dürfen wir dir nicht sagen. Na, also, Und im November 2011 beschlagnahmte die Polizei und Zollbehörde Immigration and Customs Enforcement, ICE, in der Operation in Our Sights, 82 Domains. Den Eigentümern wurde Handel mit gefälschten Waren oder Vergehen gegen das Urheberrecht vorgeworfen. Nach dem 2008 Pro-IP-Gesetz muss der Betroffene spätestens 60 Tage nach der Beschlagnahme über sie informiert werden. Dann hat er 35 Tage Zeit, sich zu wehren, andernfalls fällt sein Besitz an den Staat. Nach einem Widerspruch hat die Exekutive wiederum 90 Tage Zeit, auf den Verfall der Domain zu klagen. Sie bleibt zumindest so lange gesperrt. Anders lief der Hase beim Hip-Hop-Blog Dayaz1.com, betrieben vom Kalifornier Splash. Der Musikindustrieverband RIAA gab an, dort seien anderthalb Jahre lang Links zu 2300 Musikdateien verfügbar gewesen. Laut einem Schnappschuss von archive.org erhielt Dayaz1.com tatsächlich Links auf Dateien bei Hostern wie Zshare. In den USA gibt es zur Frage der Legalität von Links auf rechtswidrig verbreitete Dateien keine einheitliche Rechtsprechung. Die Seite war jedenfalls selbst von prominenten Hip-Hop-Künstlern verlinkt worden. Und der Splash will regelmäßig Musik oder Links dazu von Künstlern, deren Managern oder Labeln mit der Bitte um Verbreitung erhalten haben. Der Beschlagnahmebefehl von ICE führt 4 angeblich illegal verbreitete Musikdateien an. Alle 4 dürften aus diesem Promotion-Material stammen. Entsprechend erstaunt zeigte er sich vor gut einem Jahr und widersprach der Beschlagnahme. Aber dann sind die Fristen einfach mal so ins Land gegangen. Niemand hat irgendwas getan und jetzt ein Jahr später gibt es die Domain ohne Entschuldigung wieder zurück. Ja, nee, klar, Rechtsstaat USA. Wenn Frau Hillarious Clinton sich das nächste Mal irgendwo vor der Presse aufbaut und verkündet, Zensur in den bösen islamistischen Staaten sei böse, Da kann Frau Hillarious Clinton sich durchaus auch nochmal die Frage gefallen lassen, inwiefern denn eine Zensur in USA nicht stattfände. Na, da gibt's einmal die Geschichten, die da jetzt schon passieren, und dann kommt da ja auch noch das SOPA-Gesetz angeschwappt. Was so ganz nebenbei die Situation also zumindest nicht verbessern dürfte. Na? Also ich meine, das riecht doch alles irgendwie total eigenartig, ich weiß auch nicht. Ja, also Frau Hillarious Clinton dürfte sich beim nächsten Mal wieder die Frage gefallen lassen, was zum Fick da eigentlich abgeht. Ja, und die Chinesen, die grinsen sich ein und sagen, wieso, ihr macht das doch auch. Und da haben sie recht. So, auf zum nächsten Eintrag. Da gibt's den Talenteberg. Da habe ich ihn doch. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich ihn hingepackt habe. Weil nämlich Guttenbock ist wieder Guttenbeck. Weil nämlich Nelly Kroos, oder wie immer man sie richtig ausspricht, die hat jedenfalls beschieden, dass sie jetzt irgendwie für Freiheit im Internet was tun will, um den armen Bloggern in bösen islamistischen Staaten, wo böse Zensur stattfindet, helfen zu wollen, und hat sich dabei ausgerechnet den Guttenplack rangekarrt, weil der hätte ja schon Erfahrungen mit dem Internet und er hätte ja 2 Ministerien erfolgreich geführt. Na gut, über das erfolgreich, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und irgendwo war hier doch noch der große Brüller. Muss ich doch mal gucken. Bum, 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 bum. Gibt es dann auch die Frage, die sich dann auch stellt, wann denn eigentlich die EU gegen so Staaten wie Frankreich vorgeht, Augentropfen, gegen so Staaten wie Frankreich vorgeht, die mit Hadopi Leute aus dem Netz kicken komplett. Was so ganz nebenbei auch nicht einem Freedom of Expression hilfreich ist, weil wenn man kein Internet hat, kann man sich im Internet nicht äußern. Ja, aber nee, Guttenberg finde ich hier gerade nicht. Da muss ich doch mal gucken. Habe ich den? Ja, den habe ich nämlich im anderen Teil rumliegen. Das ist nämlich das Gemeine. Dann hole ich die Einträge einfach mal hoch. Dass ich den hier gerade nicht sehe. Egal. Und irgendwo gab es einen hier noch. Dumm. Ich muss mich auch nicht beeilen. Ich bin hier gerade erst bei 29 Minuten. Und im Gegensatz zu aus dem Krankenhaus habe ich hier jetzt ja gerade keine Eile. Gut, die hatte ich im Krankenhaus auch nicht. Von daher. Das waren alle. So. Wobei ich jetzt hier irgendwie die beste Aussage noch nicht gefunden habe. Weil nämlich die Groß ist auf die Frage auch angesprochen worden, warum sie denn nun ausgerechnet den Guttenplug ausgesucht hätte. Und ob ihr denn eigentlich bewusst ist, dass der Kerl als Plagiator berühmt ist hier in Deutschland. Woraufhin sie irgendwie gemeint hätte, sie wolle Talente und keine Heiligen. Ja, als ob der Kerl irgendein Talent hätte. Na, mal ganz davon abgesehen, dass Guttenplack der verantwortliche Minister war, der ruckzuck das Zensursola-Gesetz gerade vom Bundestag als abzuschaffen beschlossen hatte. Dessen Ministerium hat ruckzuck das Zensursola-Gesetz gemacht. Na, also das darf einem dann schon irgendwie komisch auffallen, aber hey. Genau, hier haben wir es auch nochmal. Die D-Radio-Nachricht vom 12. Der frühere Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg wird Berater der EU-Kommission in Frage der Internetfreiheit in autoritär regierten Staaten. Deutschland, Frankreich. Teilte die zuständige Kommissarin Kroos in Berlin mit. Der Posten sei Schlüsselelement einer neuen Strategie, mit der die Europäische Union Menschenrechte und Freiheit im Netz verstärken will. Und, genau, hier haben wir es. Hier sprang ihm Kommissarin Kroos zur Seite. Guttenberg kenne sie seit langem. Schon im Sommer habe sie ihn um seine Mitarbeit gebeten. Und mögliche Zweifel an seiner Eignung für die neue Tätigkeit wischte sie mit der Feststellung beiseite, Doppelpunkt: Ich suche nach Talent, nicht nach Heiligen. Talent hat er auch keins, nur so ganz nebenbei. Ja, er kann auch nicht mal mehr irgendwelche politischen Erklärungen schreiben, ohne dabei zu plagiieren. Hatte ich ja im Krankenhaus-Podcast. So. Und dann gibt's gut erst dahin, weil nämlich Karl Theodor zu Guttenplack plant vorerst, und er betont vorerst, kein politisches Comeback. Er sei in die USA gegangen und ich plane nicht in den nächsten Wochen oder Monaten zurückzukommen, sagte Guttenplack in Brüssel. Es war sein erster Auftritt in Europa, seinem Rücktritt vor 9 Monaten. seit seinem Rücktritt vor 9 Monaten. Der 40-Jährige unterstützt die EU-Kommissarin künftig als unabhängiger Berater in Fragen der Internetfreiheit. Naja, vorerst, und ich betone vorerst. War so das, was mir so spontan ins Hirn kam. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. Boah, kann ich in der Musikecke ankommen. Nämlich mit dem Stück Musik, was ich eigentlich ja für den letzten Podcast geplant hatte, uneigentlich, nachdem der dann zum OP-Podcast wurde, aus der Planungsliste rausgekickt habe, weil, nun ja, wenn ich schon einen OP-Podcast habe, dann muss ich meine OP-Podcast-Musikliste ja auch mal benutzen. Die ist schließlich genau dafür da. Und dann kriegt er jetzt auf die Ohren Alison Crow, den zweiten Titel aus dem Album Tidings Traditional Songs. Der heißt Silent Night. Ob ich hier eine Night? Naja, Night wäre mir nicht recht, da sehe ich nämlich nichts. Und Silent ist das hier ganz und gar nicht. Hört ihr ja. 4 Minuten 2 ist der lang gefunden bei Jamendo und Creative Commons lizenziert herniedergeladen. Gefolgt von Neues aus der Anstalt Nummer 45, das ist jetzt die vorletzte Sendung, nachdem es ja diese Woche schon wieder eine Sendung gab. Ungehorsam, 3 Minuten lang. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf die Ohren, in die Ohren zu bekommen. Für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr zum Beispiel einen Kommentar im compiblog.de, Kompot 296 Teil 1, hinterlassen. Dieses Mal weiß ich ja wieder, welcher Teil was ist. Oder mich bei Google Plus erwähnen, eine Mail an compiblog@googlemail.com sollte mich erreichen. Bei Twitter könnt ihr einfach @kompot anschreiben, kriege ich auch mit. Gut, @compiblog kriege ich auch mit, aber @kompot finde ich besser. Oh, 5. Ja, ja, und vor 5 Minuten habe ich den Tropfenalarm. Das sind die Isopto. Deswegen werde ich mich da auch gleich drum kümmern. So, und jetzt wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Silent Night von Alison Crow und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy
Riol, Riol, wo bleiben Sie denn?
Ja, ich komm ja schon.
Jetzt mal Wallung. Schauen Sie mal auf die Uhr. Unsere Sendezeit hat bald ein Burnout.
Ja. Die Uhr. Was interessiert mich die Uhr? Wir sind noch lang nicht am Ende. Belzig, ich habe ein bisschen Fachliteratur gewälzt. Psychologie heute. Und da steht was, was Sie sehr interessieren. Wissen Sie, was die beste Prophylaxe gegen Burnout ist?
Na klar, Schnäpsle, Zäpfle und nichts tun.
Nein, ungehorsam, sagen Psychologen.
Aha.
Ungehorsam, ziviler Ungehorsam ist die beste Prophylaxe gegen, also Burnout davor.
Ja, dann ist doch, hören Sie mal hier, 10.000 Occupier in Berlin, 1.000 Occupier in München, sind wir doch mal auf einem guten Weg.
Nein, aber das reicht nicht ganz mit den Demos. Wir müssen nachhaltig Widerstand leisten. Wir müssen den Ungehorsam in den Alltag tragen. Wir müssen systemisch werden. Wir müssen sie verwirren.
Ja, verwirren ist gut. Und vor allem müssen wir unberechenbar werden. Das wär's. Allein schon diese ganzen manipulativen Meinungsumfragen. Bei diesen Meinungsumfragen müssen wir immer genau das Gegenteil von dem sagen, was man in Wirklichkeit denkt. Verstehen Sie? Dann werden wir alle unberechenbar.
Ja, und wenn wir auf einmal alle unberechenbar sind, dann sind die Märkte von uns genervt und nicht umgekehrt.
Ja, und da kann jeder mitmachen, unberechenbar werden. Zum Beispiel auch Spitzenverdiener, ja, die ihren Spitzensteuersatz einfach selbst ein wenig erhöhen und einfach mehr überweisen, als sie müssen. Da drehen die durch.
Ja, oder auch im kleinen Strafzettel zum Beispiel gleich überweisen, aber dafür 3% Skonto abziehen. Wenn das alle machen, dann sind die beschäftigt.
Ja, beschäftigen ist gut, man muss die negativen Kräfte binden.
Ja, wir müssen der Sand im Getriebe sein, wenn sich nicht das Öl.
Zum Beispiel negative Kräfte binden. Ich zum Beispiel gehe immer gern zu so Investmentbanken hin und lasse mich stundenlang von den Koksnasen ausführlich beraten. Und nach 5 Stunden stehe ich wortlos auf und gehe, verstehst? Weil solange ich da hocke, können sie keinen anderen über den Tisch ziehen.
Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Gerade bei den Banken müssen wir mit der Hebelwirkung ansetzen. Können Sie sich noch an das Regierungsversprechen erinnern von vor 3 Jahren?
Die Spareinlagen sind genauso sicher wie die Renten und so. Ne?
Richtig, und das müssen wir prüfen. Schauen Sie, wenn morgen nur 10% aller Sparer zu ihrer Bank gehen und sagen, so, wird jetzt mal gern mein Erspartes sehen, in echt, jetzt sofort mit allen Seriennummern, dann fliegt der ganze Schwindel auf.
Das ist eine sehr gute Idee, Breol. Das ist sehr, sehr gut.
Und ganz wichtig, digital denken.
Ja, die neuen hervorragend, Priol. Sehr gut, digital denken.
Ja, die neuen Medien nutzen. Schau, wenn Sie auf Facebook zu irgendeinem kostenlosen Komasaufen einladen, egal wo, egal wann, egal bei wem, da können Sie alles platzen lassen.
Jede Vorstandssitzung.
Jede Aktionärsversammlung.
Jedes Dorfsommerfest der Trojaner geilen CSU.
Ja, man kann im Kleinen so viel tun.
Ja, Hauptsache Ungehorsam. Ungehorsam ist das Zäpfchen für den Kopf.
Ja.